Donato Bramante, einer der bedeutendsten Baumeister der Hochrenaissance. Am 11. April jährt sich sein Todestag zum 500. Mal. Aus kleinen Verhältnissen stammend, aber genial und überdies fähig im Umgang mit schwierigen Dienstherren, wie beispielsweise Päpsten, brachte es Bramante zu großem Ruhm. Dabei hinterließ er in Rom nur wenige Bauten. Von ihm aber stammt der Plan für den Neubau des Petersdoms 1503. Wir sprachen mit dem Kunsthistoriker Christoph Luitpold Frommel, dem emeritierten Direktor der Bibliotheca Herziana in Rom, und wollten zunächst von ihm wissen, woher der dem Künstler verliehene Beiname Bramante stammt, das heißt der Begehrende, der Brennende.
Das weiß man nicht, das weiß man nicht. Man hat es dann in Rovinante umbenannt, weil er immer ziemlich radikal, wenn es um neue Bauten ging, die alten abgerissen hat, also auch die alte Basilika von St. Peter, ohne überhaupt Bauaufnahmen zu machen und ohne viel Rücksicht auf die Monumente und Mosaiken, die da waren. Was natürlich für uns bedauerlich ist, aber spricht von diesem enormen Dynamismus, von der enormen Dynamik und diesem Willen, etwas Neues zu schaffen.
Das passt aber eben auch sehr gut in die Zeit. Als er 1499 nach Rom kommt, ist eigentlich ganz Rom voll mit Kalköfen, die die antiken Monumente pulverisieren praktisch, damit Neues daraus entstehen kann. Dieses Stirb und Werde, da hat sich Bramante sehr gut eingeordnet.
Ja, zwar gab es diese Kalköfen, kein Zweifel, und viele Werke der Antiken sind ihnen zum Opfer gefallen. Aber es war gar keine sehr große Bautätigkeit. Denn die Borgia, der Vorgänger von Julius II., war kein wirklich großer Bauherr. Erst Julius II. Bringt da wirklich neuen Schwung.
Das ist aber schon 3 Jahre später.
Das ist 3 Jahre später, ja.
Wie hat er denn es überhaupt geschafft, im Gegensatz zu dem, was ihm in Mailand und Pavia passiert ist, diesen Julius II. Davon zu überzeugen, dass sein Plan für Neu-St. Peter der richtige ist?
Ja, Julius II. Hatte wie kein anderer Papst, der mir bekannt ist, aus der Renaissance zumindest, einen Instinkt für künstlerische Qualität. Und genauso wie er Michelangelo entdeckt hat für sein Grabmal und Raphael entdeckt hat für die Stanzen, so entdeckt eben auch Bramante. Als er Papst wird, 1503, war er vorher im Exil in Frankreich, kommt dann 1503 nach Rom zum Konklave, wird selber Papst nach dem kurzen Interludium von Pius III. Und dann beginnt er eine wirklich imperiale Politik und Baupolitik. Er will eben sich auch als Caesar Pontifex Maximus darstellen. Und da ist Bramante genau der Richtige. Der hat die antiken Kenntnisse, aber der hat auch den Willen zum Großen.
Wie sieht dieses Modell von Neu-St. Peter aus?
Es ist die Baumünze erhalten und es sind viele Projekte erhalten. Wir sind gerade dabei, mit einem Zeichner zusammen, das erste Projekt von 1506, was 1506 begonnen wurde und dann 1513 von den folgenden Päpsten vergrößert und verändert wurde, zu rekonstruieren. Ursprünglich hat er eben ein solches Kreuzkuppelsystem geplant. Das kennen wir nur aus der Medaille und aus einer Zeichnung. Aber da gab es dann Bedenken, sowohl von Julius, weil es zu teuer geworden wäre, weil es nicht ganz der alten Tradition von St. Peter entsprach, eines Langbaus mit lateinischem Kreuz. Aber es gab auch Bedenken von Seiten der Architekten, ob das halten würde. Und Julius hat dann Bramante gezwungen, in dem Ausführungsprojekt vom April 1506 sehr viel bescheidener und sehr viel solider zu planen.
Wenn wir uns die Peterskirche anschauen, die Kuppel ist von Michelangelo, die Fassade ist von Maderno, beides natürlich später. Was von dem Petersdom, den wir heute sehen, ist denn Bramante?
Die Vierung und die Maße und die Dimension, und das ist ja das Entscheidende. Also wenn Sie in den Raum reinkommen, ist, obwohl der Fußboden dann später um 3 Meter erhöht wurde, ist doch der Gesamteindruck vor allem der von Bramante. Nicht das Detail, nicht der Dekor, aber der Gesamteindruck. Und die Vision des Raumes und die Fülle des Lichtes, die da einströmt. Und überhaupt diese ganze imperiale Gesinnung, die aus diesen Bauten spricht. Auch aus dem Cortile del Belvedere, den er kurz vorher für Julius II. Baut und der ja auch noch in großen Teilen erhalten ist. Das ist charakteristisch für Bramante.
Schon in seiner Zeit in Norditalien hat aber Bramante die Weichen gestellt für seinen Baustil. Was ist das für eine Architektur?
Eine Architektur, die nicht nur die Antike nachahmt, sondern eigentlich eine Synthese versucht zwischen antiken Formen, zwischen gotischen Typologien. Also er ist nach Mailand gegangen, nach Vasaris Auskunft, weil er den Dom von Mailand studieren wollte. Nicht nach Rom, um die Antike zu studieren, sondern die Gotik von Mailand. Und drittes wichtige Element seiner Architektur ist die byzantinische Architektur. Dieses Kreuzkuppelsystem, was von den Kapellen bis zur mittleren Kuppel aufsteigt, bleibt dann auch typisch für seine Projekte für St. Peter. Und alles das versucht er schon in Mailand. Diese Synthese dieser drei Kulturen, und damit ist er eigentlich allen anderen voran, weil er nicht nur die Antike nachahmt oder nicht nur die Gotik fortsetzt, sondern eine Synthese versucht und aus dieser Synthese eine neue Sprache entwickelt.
Gleichzeitig haben sehr viele andere bedeutende Künstler mit Bramante in St. Peter bzw. im Vatikan, sagen wir, gearbeitet. Und es gibt ja dieses berühmte Fresko von Raphael, die Schule von Athen, wo eine Menge dieser, einige dieser Künstler dargestellt sind. Michelangelo, der in der Mitte sitzt, sehr isoliert. Man weiß, dass Raphael und Michelangelo nicht gut miteinander auskamen, was an Michelangelo lag. Welchen Status hatte hingegen Bramante so in diesem Kontext von Künstlern, die alle gleichzeitig Konkurrenten waren?
Bramante war die absolute Nummer eins, aber eng befreundet mit Julius II., hat begleitet auf seinen Reisen, hat auf seinen Wunsch dem Papst Dante vorgelesen und interpretiert und war so eine Art Soprintendente, der ihm auch geraten hat, wen er nun berufen soll. Also die Berufung sowohl Michelangelos als auch Raphaels ist ohne Bramante schlecht denkbar. Er hatte die Hand über allem und das war ja als Architekt auch im Grunde seine Aufgabe. Mit Raphael war er verwandt, aber Michelangelo, das Verhältnis ist schwer zu beurteilen. Michelangelo war ja ein Pessimist und hat dann die ganzen negativen Äußerungen stammen alle aus späterer Zeit. Aber er sagt dann in einem späten Brief auch, der eigentliche Architekt ist Bramante, denn er hat das begonnen. Und Bramante hat die Architektur so gebaut wie kein Architekt seit der Antike. Also er hat in höchsten Tönen von Bramante gesprochen und umgekehrt kann man sagen, Michelangelo ist Architekt geworden nur durch die Nähe zu Bramante. Er ist in Rom Architekt geworden, in Variation dessen, was er von Bramante gelernt hat.
Was wissen wir über seine Persönlichkeit?
Ja, wir wissen relativ wenig, aber das Wenige, was wir wissen, ist doch sehr bezeichnend. Er soll also ein fröhlicher, ein lebenslustiger Mensch gewesen sein. Er hat gedichtet, er hat seine Gedichte zur Leier gesungen, also war auch musikalisch, war auch Komponist, wenn Sie so wollen. Er war Archäologe, hat Ausgrabungen gemacht, Antike rekonstruiert, er war Ingenieur, hat Festungen gebaut und Wasserleitungen. War also ein Uomo Universale im umfassendsten Sinn, nur vergleichbar mit Leonardo und Brunellesco und den ganz Großen. Wir wissen nicht viel über seine Religiosität, aber ich würde doch sagen, die Tatsache, dass er fast nur Kirchen gebaut hat und diese Kirchen eigentlich einen religiöseren Eindruck hinterlassen als die meisten anderen Renaissance-Kirchen, durch das Licht, durch diese hierarchische Struktur, durch die Konzentration auf den Innenraum, dass er auch ein religiöser Architekt war und für den Kirchenbau vielleicht mehr geleistet hat als die meisten anderen.
Ich glaube, das war noch die Zeit, in der überhaupt Künstler, nicht als Künstler, galten natürlich in unserem Sinn, der ja aus dem 19. Jahrhundert ist, so, ja. Dass der Künstler das Originalgenie, sondern das waren noch damals eigentlich von der Wahrnehmung her Handwerker. Weiß man was zur Selbstwahrnehmung von einem Künstler wie Bramante?
Man kann sagen, das war so, als die begonnen haben, aber es war nicht mehr so, als sie dann auf ihrer Höhe angekommen waren. Ich meine, der Michelangelo benimmt sich schon wie ein wirkliches Genie ist auch gegenüber den Päpsten sehr selbstherrlich und behauptet, er selbst habe das Programm für die Kapelle Sistina entworfen. Und Bramante muss ähnlich gewesen sein. Die sind schon auf gleichem Fuß mit den Päpsten verkehrt. Und da vollzieht sich der Wandel, der dann im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt erlebt.